Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herbrand. Heute habe ich die absolute Ehre, dir eine ganz besondere Unternehmerin und Frau vorzustellen, Dr. Ilona Schönwald. Ich habe Ilona auf einem Kongress kennengelernt, wo wir beide als Speakerinnen Workshops gehalten haben und gegeben haben. Und ich muss sagen, es war ehrlicherweise Liebe auf den ersten Blick. Also wir waren so ein bisschen sofort schockverliebt. Wir haben uns stundenlang unterhalten. Und diese Podcast-Folge, die ich heute hier mit dir teile, die ist unfassbar wichtig für dich als Unternehmerin, für dich als Frau, für dich als Deutsche oder aus dem Dachraum stammende. Und wir sprechen darüber, wie deine Ahnen deinen Business-Erfolg maßgeblich beeinflussen. Ilona ist Ärztin und Heilkünstlerin und kreiert Räume für seelische Rückverbindung und verkörperte Transformation. Und was das alles mit Kriegstraumata und vererbter Kriegstraumata zu tun hat, darüber spricht sie heute mit uns in dieser Folge. Und tu mir einen Gefallen, wenn du der Meinung bist, dass das mehr Menschen erfahren müssen, was du hier lernst, dann musst du diese Folge auch mit anderen teilen. Denn die Arbeit, die Ilona macht, ist aus meiner Sicht unfassbar wichtig für mehr erfolgreiche Frauen da draußen, die finanzielle Freiheit erleben. Viel Freude bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Herbrand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. Ich bin Nicole Wien und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen wie dir, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Marketing zu verkörpern. Hier teile ich mein Wissen aus mehr als 18 Jahren Erfahrung. Was du bei mir sicher nicht findest, sind dieselben Marketingtrends, über die jeder redet. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Ilona, ich freue mich mega, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Man muss ja so ein bisschen sagen, war Liebe auf den ersten Blick, wie die meisten wahrscheinlich schon im Intro gehört haben. Aber das werde ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Bevor ich dir jetzt ganz, 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 ganz viele Fragen stellen werde, stell du dich doch gerne einmal kurz meiner Community vor.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Ilona, ich bin fast 51, bin Mama von zwei Mädchen und bin von Haus aus Krankenschwester und Hautärztin und schamanisch, spirituelle und energetische Heilerin und habe die Übernahme einer Praxis vor ein paar Jahren verweigert und habe ein Online-Mentoring gegründet, Soul Genesis, und bin hauptsächlich mit den Themen seelische Rückverbindung und vererbtes Kriegstrauma draußen in der Welt.
Und jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder um Himmels Willen, warum, was macht die Nick bei Nicole im Podcast, im Business Podcast? Und ich werde es auflösen, und zwar sofort, weil ihr Lieben, ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr, sehr spirituell bin und dass ich sehr interessiert bin auch an unterschiedlichen Blickwinkeln auf Business-Themen, weil ich weiß, dass wir nicht losgelöst sind von unserem Business, sondern dass wir uns als Personenmarke natürlich auch immer mitnehmen, dass wir uns als Person immer mitnehmen, dass wir grundsätzlich immer unser alles mitschleppen, was wir so an Gepäck zu tragen haben. Und als ich Ilona kennengelernt habe, erstmal haben wir stundenlang gequatscht, weil es einfach so krass interessant und intensiv auch war und auf so einer schönen Wellenlänge auch sind miteinander. Und ich möchte heute total gerne mal das Thema Geld, Money Mindset, reden ja viele drüber, ne? Aber das Thema Geld aus deiner Perspektive beleuchten. Also deine Erfahrungen, eigene Erfahrungen vielleicht auch, aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen und gleichzeitig auch den Zusammenhang mit, wenn wir über seelische Rückverbindung sprechen und vererbtes Kriegstrauma. Ich habe ja früher mal gedacht, mit meinen Großeltern habe ich nichts zu tun, was jetzt die sind, die Kriegstrauma hatten tatsächlich. Und ich dachte auch, dass meine Eltern davon nicht betroffen sind. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Deswegen lass mich doch gerne mal hören, was dein Blickwinkel auf das Thema Geld ist, grundsätzlich.
Ja, grundsätzlich, gleich vorneweg, ist Geld ja was sehr Neutrales. Und es geht immer darum, was wir daraus machen. Und Geld hat natürlich was mit Fülle zu tun und die Fülle, die zu uns fließen kann und die wir halten können. Und wenn wir bei dem Thema Fülle sind, sind wir ganz schnell bei dem Thema innere Fülle. Und wenn wir aber das nicht empfinden, werden wir Geld auch nicht empfangen bzw. nicht halten können. Und wenn wir dann noch das Fenster aufmachen zu dem, was unsere Vorfahren mit Geld erlebt haben oder wie sie darüber gedacht haben oder geglaubt haben, was man braucht, um Geld zu haben, dann sind wir in einem Riesengebiet von das eigene sozusagen Money Mindset überprüfen zu dürfen und auch aus Treueverträgen oder Loyalitätskonflikten, die in uns sind, wenn wir in Familienkontext gucken, aufzulösen. Also wenn wir in die Fülle, in den Reichtum kommen wollen, dann, wie das Wort Reich ja auch so schön sagt, das Re-Ich hinein, in uns selbst hinein, um dann gefüllt zu sein und um Fülle zu empfangen, kommen wir an unseren Ahnen, an unserer Geschichte und der Familie nicht vorbei.
Kriegstraumata, das ist ja was ganz Besonderes, ja. Und du hast, als ich dich kennengelernt habe auf der Bühne, einfach schön die Geschichte unseres Landes so ein bisschen aus einer Perspektive geteilt, die für mich persönlich nicht neu war, aber die sich sehr eingebrannt hat in der Art und Weise, wie du es beschrieben hast. Du musst dich jetzt nicht dran erinnern. Ich bin mir sicher, dass du es automatisch sagen wirst, wenn ich dich einfach reden lasse. Weil du gerade so, hä, was habe ich denn da gesagt? Was habe ich denn da erzählt? Es war auf jeden Fall großartig, kann ich nur sagen. Ne? Ansonsten wiederhole ich es einfach nachher noch einmal. Aber wenn sich jetzt jemand fragt, was hat denn nun einfach, ganz ehrlich, der Krieg mit Fülle zu tun, mit meiner erlebten persönlichen Fülle zu tun oder mit meiner Fähigkeit zu empfangen. Wenn der Krieg für mich über 80 Jahre weg ist, ich selber niemals in irgendeiner Form Krieg oder schlimme Zeiten im eigenen Land erlebt habe, etc. Warum steht das überhaupt in irgendeiner Relation?
Ja, danke für die Frage, weil es so wichtig ist. Wenn ich gefragt werde, was ist der größte Irrtum über vererbtes Kriegstrauma, sage ich immer, dass die meisten Menschen denken, sie hätten damit nichts zu tun. Ja, so, also ich weiß, ich glaube, es ist ja ein kollektives Thema in unserem Land und ich bleibe einfach in Deutschland auch dabei erstmal. Und die meisten Menschen denken auch, es ist einfach mit ihrer Geschichte ist weit weg, so, ja. Aber wenn wir das Fenster oder ins Bild, wenn wir das mal ins Bild setzen wollen, ja. Wenn wir nun Eltern hatten oder und Großeltern, die Krieg erlebt haben, haben die natürlich automatisch schwerst traumatisierende Dinge erlebt. Das heißt, die haben sich emotional abgespalten, um das zu überleben als gesunde Überlebensstrategie. So, lass es die Großeltern gewesen sein, ja. Dann kommen die Eltern als Nachkriegskinder in den 50ern zum Beispiel zur Welt und wachsen mit Eltern auf, die selber keine Emotionen schenken können. Also ein mangelnder emotionaler Resonanzraum. Das heißt, sie wachsen im traumatisch erstarrten Feld auf, in das sie sich hineinpassen, um selber zu überleben und lernen auch nicht zu empfangen oder in diese emotionale Welt zu kommen. Und gleichzeitig hat das Feld kollektiv bestanden. Also Deutschland ist in einer extremen Starre gewesen. Und das Thema von Schuld und Scham wiegt da auch noch mit. Ja? Und dann wird die Folgegeneration geboren, also die Kriegsurenkel dann sozusagen. Und wächst auch wieder mit Eltern auf, die weder gelernt haben, über Emotionen zu sprechen, zum Ausdruck zu bringen oder sonst irgendwie damit umzugehen. Also das große Schweigen, meine Rede heißt ja auch die Wunde des Schweigens, ist ein kollektives Thema in unserem Land. Und das emotionales freies Entfalten hat was mit Selbstentwicklung zu tun. Aber wir haben uns fast alle in ein traumatisches Feld verwickelt, haben daraus Leben kreiert, die uns meistens gar nicht wirklich entsprechen, die wir noch nicht mal fühlen, sondern gedacht haben, dass es so sein müsste. Und das hat was mit innerer Fülle zu tun, weil innere Fülle können wir nur begreifen und innerlich erfahren. Aber das hat was mit der Welt der Gefühle zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, diesen große Rolle rückwärts zu machen. Und ich habe jetzt hier von Großeltern gesprochen, ja. Ich bin das Kind einer kriegstraumatisierten Mutter. Sie ist Jahrgang 38 und hat schwerst traumatisierende Dinge als Kind erlebt. Ich bin Jahrgang 75 und ich weiß, was es bedeutet, mit einer Mutter aufzuwachsen, die kein emotionales Resonanzfeld zur Verfügung stellen kann. kann. Da geht es nicht um Wollen, sondern geht es um Trauma. Und das ist dramatisch für jedes Kind. Was das erlebt, hat das eine Konsequenz von innerer Leere, innerer Schwere, sich nicht dazugehörig fühlen und sich auf die Suche machen. Und da rennen Millionen Menschen in Deutschland mit diesem inkompletten Lebensgefühl herum, ohne zu wissen, warum eigentlich, sehnen sich nach einem anderen Gefühl und können es noch nicht mal benennen.
Mhm. Mich rührt das gerade. Oh, krass. Mhm. Also alleine nur, dass du davon sprichst, hat mich das jetzt gerade total berührt, weil der wichtige Aspekt da ist dieses, die können ja gar nicht anders, ne? Also die haben das ja auch selber gar nicht gemerkt oder bemerkt, sondern das, und die haben das als normal erachtet und wiederum, also du hast gerade gesagt, du bist das Kind einer Kriegstraumatisierten. Obwohl meine Mutter 55 geboren ist, glaube ich, ist sie das, bin ich das ebenfalls. Also, ne, also ich glaube, das nimmt sich nicht viel, ne? Die paar Jährchen da, ne? Auch wenn sie das vielleicht nicht gesehen hat, ist sie durch ihre Mutter dann traumatisiert worden. Und die haben das gar nicht gemerkt. Und wir wachsen ja damit auf und glauben, es ist normal. Das ist auch sowas.
Genau. Und das ist einer der wichtigsten Sätze im Traumakontext, ist das, was normal für uns ist, hinterfragen wir nicht. Ja. Das, was, diesen Satz muss man wirklich in sich reinlassen. Was war mein Normal? Ja.
Mhm.
Und das ist theoretisch ja Millionen anderer Varianten gäbe, wie man hätte aufwachsen können. So. Aber da, wo ich groß geworden bin, das ist mein Normal gewesen. Ja. Emotionale Kälte, nicht gehalten werden, nicht getröstet werden, keinen Schutz oder Trost so wirklich finden, sondern mit den eigenen Gefühlen irgendwie immer allein gelassen werden. Und daraus entsteht ja gerne schon auch ein Kampfmodus. Ich muss das alles alleine machen. Für mich ist niemand da. Also daraus entstehen Lebenskonzepte wie ich muss es alleine tun, ist einer der größten traumatischen Überlebensüberzeugungen. Wenn sich niemand zur Verfügung stellt, dann denken wir, wir müssen es alleine machen.
Ja. Ja. Und sowas wirkt sich halt total krass im Business natürlich auch aus, ne? Also, weil wenn du immer glaubst, du musst alles alleine schaffen oder alles alleine können oder alles alleine machen, tust du dich ja auch schwer, überhaupt auch Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Und das erlebe ich halt ganz oft mit Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die so, ich weiß ja, ich arbeite ja viel mit Frauen, die einfach hustlen wie verrückt, also die zu viel arbeiten für das Geld, was nachher hängen bleibt. Und ganz viel steht da halt eben dahinter, diese Unfähigkeit oder diese Unfähigkeit ist das falsche Wort. Die wollen das vielleicht, aber die fühlen sich damit so, das ist so schambehaftet dann, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und da haben wir wieder, also ich finde, Schuld und Scham sind halt auch die wichtigsten Gefühle, die mit Geld verhaftet sind auch.
Mhm. Mhm.
Und in diesem Kontext sehe ich das halt immer wieder im Business auch, ne? Und wenn du dich dann schämst, so ich müsste es eigentlich alleine schaffen, aber ich kann nicht, aus welchem Grund auch immer, dass da einfach riesen Sabotage passiert, Selbstsabotage, mehr Hassel und so weiter.
Ja, und hinzu kommen ja noch diese Kompensationsstrategien oder Überlebensstrategien von, was viele Kriegsenkel oder ich arbeite ja einfach viel mit Menschen, die es auch benennen können für sich und auch schon viel gemacht haben, Psychotherapie und was weiß ich, aber dann sagen, irgendwie brauche ich eine tiefere Ebene. Und dann zu sagen, ich habe ganz klar gelernt, meine Liebe ist durch Leistung bestätigt worden, ja. Und das können ja auch Millionen von Menschen sagen, die im Kriegsenkel-Kontext unterwegs sind, dass du eine Reaktion bei den Eltern hervorgerufen hast, indem du was toll gemacht hast oder Leistung gebracht hast. Und das wirkt sich ja gerade im Business. Dann denkst du immer, ich muss das perfektionieren, ich muss das super, super schaffen, sonst ist es nichts wert. Ja, und ich kenne das von mir selber.
Aha.
Ich bin mit einem Glaubenssatz groß geworden, das ist O-Ton meiner Mutter. Wenn du dir 100% vornimmst, erreichst du nur 80.
Ah, ja, krass.
Ja, so, ja. Das heißt, und ich habe Basketball-Leistungssport gemacht und mein Trainer, der sagte irgendwann mal zu mir auf der Bank in der Pause kurz im Training, dreht er sich zu mir um und sagt so, Ilona, du gibst immer 100%. Und ich weiß jetzt noch das Gefühl, Nicole, mit dieser Riesenblase über meinem Kopf und ich denke so, wie, die anderen nicht? Was soll man denn sonst geben? Ne? So. Also so, da war natürlich klar, dass ich auch ein, zwei Mal in extremen Erschöpfungszuständen gelandet bin, weil wo soll es denn hinführen?
Hm.
Alleine machen und 120%, so ungefähr, ja, wo soll es denn hinführen? Und hinzu kommt noch in Bezug auf Geld natürlich Loyalitätskonflikte, denn
ja,
wenn ich nun aus einer Familie komme, in der Flucht stattgefunden hat, Vertreibung, Bombardements und, dann später das Geld für die Schule gefehlt hat. Ne? In meiner Familie, meine Mutter sagt, ich konnte kein Abitur machen, weil wir das Geld für die Schule nicht hatten. So. Und dann werden da Ausbildungen draus oder Frauen könnten sowieso dann später, ne, in den alten Bundesländern konnten ja sowieso ihren eigenen Weg nicht gehen, sondern haben sich da dem Mann unterworfen, wenn man es mal so sagen kann, ja. Und dann treten nun Töchter heran und Söhne aus der neuen Generation, die gut ausgebildet sind und. Und ich kenne genug Frauen, die mir sagen, ihren Lebenslauf, denke ich, die sind ja super qualifiziert und die schaffen es nicht, es auf die Straße zu bringen und zu sagen, weil innen drin was wirkt von, wenn ich jetzt erfolgreich und großartig werde, beschäme ich damit meine Familie.
Mhm.
Beschäme ich damit meine Mama, die noch nicht mal Abitur machen konnte. Und das ist ganz, ganz tief wirksam.
Diesen
Loyalitätskonflikte, die sind riesengroß. Und wenn sich Menschen anfangen, da rauszubewegen, weil wir wollen ja immer zu einem Clan dazugehören. Ne? Also wir wollen zu unserer Familie dazugehören. Das hat uns ja als Kinderbabys das Überleben gesichert. Das ist eine Zugehörigkeit und Verbindung ist das ursprünglichste Bedürfnis, was in uns wirkt. So. Und wenn wir uns nun aus diesem familiären Kontext, wo es vielleicht Verlust gegeben hat oder dass der Papa eben nach dem Krieg und vielleicht noch nach der Wende Ost-West und so überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen ist, ja. Und ich werde nun erfolgreich, dann ist es ja so, als würde ich mich aus dem Familienkontext rausbewegen. Und das wirkt bedrohlich für wie ich gehöre dann nicht mehr dazu.
Was ist?
Und an der Stelle verhindern, also es ist wie bei einem Pferd, das dann das Hindernis verweigert, ja, und sagt, nee, da gehe ich nicht drüber.
Wenn man jetzt versucht, da mit dem Kopf ranzugehen, ne, weil ich bin ja so ein Spezialist, ne, ich höre sowas und denke mir, aha, okay, Loyalitätskonflikt. Dann entscheide ich mich jetzt einfach anders. Jetzt weiß ich, dass ich einen habe. Dann entscheide ich mich jetzt, es wird ja auch leider im Mindset-Bereich auch genauso unterrichtet. Das ist ja wirklich total krass. Jetzt entscheide dich doch einfach anders. Sieh das doch ab heute einfach anders. Sprich dir ein paar freundliche Affirmationen zu. Sagst dir halt selber ab jetzt, es ist total loyal meinen Eltern gegenüber, wenn ich dreimal so viel Geld verdiene wie sie oder etc. Wir wissen aber ja auch beide, dass das nicht so ganz zum Erfolg führt. Deswegen sage ich, ich bin so ein Spezialist, ich höre sowas und denke mir dann so, okay, mein Kopf entscheidet dann einfach anders und dann ist das anders.
Mhm.
Was möchtest du dazu sagen?
Genau. Funktioniert halt ja gar nicht auf Dauer, ja, weil wir es ja nicht fühlen, ja. Und wenn wir nicht an die Ebene des Fühlens und des Auflösens rangekommen sind, da können wir noch so viel hasseln drumrum und das wird mal kurzzeitig vielleicht irgendwo hinführen, aber es bleibt nicht dauerhaft im Feld, weil wir das Feld nicht kreieren, ja. An der Stelle, wo du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, ich bin ja der schamanischen Heilkunst sehr nah und der schamanisch Arbeitende, wenn er Regen betet, dann geht er in die Wüste, zieht einen Kreis, setzt sich dahin und fühlt und riecht den Regen, so, bis es regnet. Und er denkt nicht, ich stelle mir jetzt Regen vor. So. Und wenn wir es nicht fühlen, können wir es nicht in die Welt bringen, so. Und deshalb funktioniert Manifestieren nicht, wenn die Menschen oberhalb des Zwerchfells leben, sozusagen.
Also ich habe sehr lange sehr gut oberhalb des Zwerchfells gelebt, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Da hat das dann nicht mehr so ganz funktioniert, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also
genau. Ja, weil in der Selbstständigkeit kommst du ja unweigerlich mit dir und du musst mit dir draußen sein. So. Und wenn du das nicht schaffst, das Feld zu öffnen und zu halten, dann wird es nichts dauerhaft.
Ja.
Und deshalb, und da sind wir sofort bei dem, ich sage jetzt so, ne, ein bisschen witzig, Zwerchfell oberhalb, unterhalb, aber das ist tatsächlich so, die meisten Menschen befinden sich natürlich eher im Kopf-Hals-Bereich von in ihrer Energie. Und runterzukommen, ins Becken, in unsere Wurzel hinein und das zu verkörpern, was wir in die Welt bringen wollen. Und da sind wir sofort wieder bei unseren Vorfahren, bei denen, die vor uns gelebt haben. Denn in uns zu verkörpern bedeutet, mit allem, was da ist, in der Welt zu sein. Und wenn es eben viel Schmerz in der Linie gegeben hat, aufgrund von Krieg und der Geschichte, fällt es uns natürlich erstmal schwer, uns zu verkörpern. Weil wenn wir uns verkörpern, werden wir auch mit dem Schmerz konfrontiert, den wir am Anfang empfunden haben, als unsere Mama uns nicht Geborgenheit schenken konnte. Und das ist eine Schattenseite, die es aber braucht, damit wir ganz werden. Und das ist tief und es braucht Begleitung an der Stelle. Diese Schritte machen wir in der Regel nicht alleine. Nur das macht's ganz. Und das hat was mit Fülle zu tun. Und aus dieser Fülle kann ich entscheiden, was ich kreieren möchte. Ja? Und dann kann ich es auch halten, weil es mir entspricht. Also je verkörperter ich bin, desto einfacher fällt mir es natürlich, mein Leben zu leben.
Ja, und umso mehr Geld verdient man auch. Also das weiß ich.
Umso mehr Geld verdient man einfach, weil die Menschen gleichzeitig auch diese Fülle fühlen und die Authentizität, die dahinter steckt, ja, und sagen, in dieses Feld trete ich gerne ein. Was die oder der für mich bereithält, da halte ich mich gerne dann auf.
Ja.
Und deshalb, auch wenn wir sagen, okay, 80 Jahre ist's her, das ist ein Aspekt, wie du zu mir gesagt hast, ja, auf dem Kongress. Wer das Thema für sich nicht geklärt hat, wird auf Dauer nicht erfolgreich werden. Und was immer Erfolg, Erfolg bedeuten mag für jeden Einzelnen, ne? So.
Ja.
Aber, und deshalb ist es mir so eine Herzensangelegenheit, diese Tür aufzumachen. Weil es uns alle betrifft. Also alleine zwischen 1950 und 75 Geborene in Deutschland sind wir aktuell ca. 22 Millionen Menschen in Deutschland. Davon haben nicht alle Eltern, die hier Krieg erlebt haben. Wir haben woanders Krieg erlebt, ja. Dann, aber es sind zweistellige Millionenbereiche.
Ja.
Und ich bin so tief in dem Thema drin und ich denke immer, eigentlich müsste jeder vererbtes Kriegstrauma, müsste jeder wissen. Alltagsbewusstsein dürfte das sein. Da sagte letztens eine Klientin, Ilona, das war es vielleicht im einstelligen Prozentbereich.
Ja, das glaube ich auch. Und deswegen, und jetzt komme ich zu dem Satz, den du gesagt hast. Du hast gesagt, dass 1945 nach dem verlorenen Krieg entweder hast du Teppich oder Decke gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, des kollektiven Schweigens über eigentlich ja auch Österreich, ja, die Österreicher waren ja genauso involviert wie wir, weil, also abgesehen davon, dass er ein Österreicher war, haben die natürlich, die waren verbündet mit uns. Das heißt, ist einfach so ein Teppich, der darüber gelegt worden ist. Wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht in vielen Ländern auch Europas. Also vielleicht auch noch nicht mal nur in unserem Land, ne? Also weil halt so viel auch passiert ist in dieser Zeit, ne? Und dieser, für mich ist das immer so, wer sich damit nicht auch nur ansatzweise ein bisschen beschäftigt, der wird sich halt selber auch nicht besser verstehen und kennenlernen, ne? Weil ganz viel von dem, was wir auch in uns haben und wie wir reagieren oder wie wir Situationen betrachten auch, hat eben mit diesen ganzen Prägungen zu tun. Plus, und jetzt kommt das, was so ein bisschen mehr kognitiv ist. Das, was wir lernen oder was mehr kopfmäßig ist, ne, was wir halt lernen, was unsere Eltern uns erzählt haben, ne, was die erzählt haben, wie die über, kommen wir wieder zum Thema Geld zurück, über Geld gedacht haben und wie die Menschen empfunden haben, die viel Geld hatten und wie die Menschen bewertet haben, die mehr oder weniger oder enterbt oder geflüchtet oder was auch immer, ne? Weil, also ich komme ja jetzt aus einer Familie, die auf beiden Seiten vertrieben worden ist, also sowohl mein Vater als auch bei meiner Mutter. Und die wollte ja in Deutschland auch keiner. Also das muss man halt auch mal so sagen, ne? Es war jetzt nicht so, dass die da mit offenen Armen empfangen worden sind, sondern ich weiß, dass meine Großmutter, die aus Rumänien vertrieben worden ist mit den Kindern, die hat da ganz schwer zu kämpfen gehabt damit, dass sie einfach immer so die Flüchtlinge waren.
Mhm. Außenseiter. Ne?
Ja.
Außenseiter. Und da passiert ja ganz oft auch dann so eine Überanpassung, ne? Und nochmal mehr Fleiß, denn um dazu zu gehören, müssen wir halt mehr leisten als die Einheimischen, um irgendwie gut dazustehen und so. Und das wird ja auch wieder weitergereicht, ne? Wie viel muss ich eigentlich leisten, um dazu zu gehören oder um Geld zu verdienen oder so?
Ja.
Und das auch für sich zu überprüfen, wo komme ich her? Unsere Wurzeln. Das ist das große Thema. Wo komme ich her? Und wenn ich das für mich nach und nach begreife und das so reinlasse, kann ich wiederhole mich dann nur, aber da können wir wirklich ein Leben kreieren, das aus der Fülle heraus entsteht. Viele können ja noch nicht mal in Anführungszeichen so die Namen ihrer Urgroßeltern benennen.
Ich auch nicht, nee.
Also wir haben unsere Wurzeln, ich sage immer, wir wurden unsere Wurzeln beraubt.
Genau.
Und von der Geschichte ist es ja so, als würde Deutschlands Geschichte so wie mit dem Zweiten Weltkrieg anfangen. So. Also als gäbe es davor gar keine Geschichte. Egal, wo du hinfährst in Deutschland. Ja. Ne? So. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es einfach aufmachen. Eine Freundin von mir, die war bei den Maoris 3 Monate. Da kam sie, wie gesagt, Ilona, die können 46 Generationen mit Namen benennen.
Geil.
So. Ja, ne? Also die wissen einfach, wo sie gewachsen sind sozusagen, ne? Und wo sie herkommen und welche Kultur da entstanden ist. Und das Thema Geld möchte ich ein schönes Beispiel erzählen vor Jahren. Das passiert nämlich dann auch beim Glaube über Geld, ja. Dadurch, dass ich emotional würde ich sagen, zu wenig bekommen habe als Kind, ja. Und da will ich auch noch zu sagen, was wichtig ist. Auch wenn wir begreifen, wie es entstanden ist, heißt es nicht, dass wir dadurch sagen, ja, alles vergeben und vergessen, ich weiß, woher es kommt, ja. Also den Schmerz gibt's ja trotzdem und er darf auch da sein, ne? Zu sagen, eigentlich ist es ja ein Betrug, ja. Ich komme ja auf die Erde und werde da nicht so getragen und gehalten, wie es eigentlich mir zustehen könnte, so ungefähr, ne? Aber ein anderes großes Thema. Ich saß mal in einer Mastermind und da ging es um Geld natürlich, ja. Und da sagte der, war in mir auf einmal so ein ganz tiefer Schmerz von, ich will gar kein Geld, ich will Liebe.
Hm.
Ja, so. Und dann habe ich mit jemandem daran gearbeitet und es wandelte sich zu einem, was ist denn, wenn Geld Liebe ist? So. Und die ersten Male, wenn ich das ausgesprochen habe, habe ich immer geweint. Weil ich bin mittelständisch groß geworden, ich bin geritten, bin in eine gute Schule gegangen, habe Sport gemacht, hier und dahin gefahren, wir sind in Urlaub gefahren und also Geld war jetzt primär gefühlt kein Problemthema, ja. Aber ich wollte halt was ganz anderes. Und habe deshalb mir nicht erlaubt, wiederum, Geld fließen zu lassen und ankommen zu lassen, weil etwas in mir immer noch gesagt hat, nee, also ich will ja eigentlich nur Liebe. Um dann zu begreifen, dass das, was meine Eltern getan haben, nämlich Sicherheit zu schaffen und zu Hause, da fange ich gleich an zu weinen, und eine gute Schulbildung, dass das ganz viel Liebe gewesen ist. Und das andere konnten sie halt nicht. Und das ist wichtig zu begreifen, dass Liebe auch immer da gewesen ist, in einer Form, die wir aber vielleicht gar nicht begreifen konnten, weil wir auf einem anderen Sender unterwegs waren.
Und auch etwas anderes bräuchten als Menschen, ne? Also.
Genau. Genau. Und das ist Trauma. Und das ist Kollektivtrauma. Und das ist unsere Geschichte. Wie dieser Mantel, der über dem Land liegt. Und
genau, Mantel war es. Keine Decke, kein Teppich, es war ein Mantel.
Ein Mantel. Und dass Millionen Menschen immer noch unter diesem Mantel wandern und Auszug ist.
Ja. Umso mehr war es mir wichtig, dich hier in den Podcast zu holen, Und wer jetzt auch immer hier zuhört und sich denkt, alter Schwede, das muss wirklich jeder wissen, den ich kenne, bitte teilt die Folge unbedingt auch mit eurer Community. Weil für mich ist das auch so klar wie Kloßbrühe mittlerweile, ja, warum, wieso, wie sich das zusammensetzt und wie das miteinander zusammenhängt. Weil wichtig ist ja auch nochmal zu betrachten, die Zeiten, die dann wiederum die Generation davor erlebt hat, ne? Weil es ist ja nicht nur dieser Zweite Weltkrieg, davor gab es ja noch einen Krieg, ja, der wenig Jahre nur entfernt war von dem anderen Krieg. Und eigentlich haben unsere, sagen wir mal, 5 Generationen zurück so viel Armut, Vertreibung und schlimme, böse, also wirklich schlimme Sachen erlebt. Wahrscheinlich sogar weiter noch, wahrscheinlich für immer in der Generation.
Wir sind das erste Mal, wenn wir historisch mal durchgehen, 81 Jahre, und ich bete, dass es so bleiben mag, ja, 81 Jahre in einem Friedenskontext zu leben. Das ist das erste Mal so. Und deshalb können wir es auch als Erste überhaupt bewegen.
Mhm. Und verändern, das hast du, glaube ich, auch gesagt auf
und
der
verändern.
Bühne. Ja.
Mhm. Genau. Ja. Also wir können es, indem wir es darüber sprechen, bewegen, kommunizieren, in der Tiefe bewegen, ändert sich das Feld, ändert sich das, was da geschehen ist, ja. Und es gibt auch für alle, die jetzt so ein bisschen, das ist irgendwie schwammig oder nicht so griffig oder so, ganz kurz will ich noch sagen, es gibt natürlich auch die epigenetische Komponente, ja, wir haben kleine biochemische Verbindungen an der DNA, die Methylierungen, die sind zuständig für verschiedene Regulationssysteme, Nervenregulations-, Cortisolachse und An- und Ausschalten von DNA-Abschnitten. Und diese Methylierungen verändern sich durch Trauma. Also kann man bei PubMed Transgenerational Inheritance eingeben, da kriegt man zig Veröffentlichungen, wissenschaftliche, für alle die das anders zugänglich möchten, ja. Und Heilarbeit, also diese Vererbung wird vererbt. Also diese biochemische Veränderung finden wir in unseren Zellen wieder. Das heißt, biochemisch ist alles gespeichert. Und mir ist das als Bilder in den schamanischen Reisen zugänglich geworden, weil ich Dinge sehr bildhaft erlebe. Aber das eine ist vielleicht das Spirituelle, das andere ist das Biochemische. Und in der Bibel steht schon, eure Missetaten, die ich da nicht lasse, ungesühnt und reichen bis ins dritte und vierte Glied. Also wir brauchen gar keine Epigenetik.
Steht schon in der Bibel.
Steht schon in der Bibel. Und wenn wir Heilarbeit machen, verändern wir aber auch wieder die Methylierungsstrukturen. Das heißt, es wirkt ins Feld hinein. Deshalb lohnt es sich immer, dafür loszugehen. Wir machen es für uns und fürs kollektive Feld.
Und danke, dass du auch nochmal die wissenschaftliche Ebene mit reinbringst, weil ich gehöre zu den Menschen, die das immer, ich brauche immer irgendeinen Zugang, oder ich habe zumindest am Anfang ganz viel wissenschaftlichen Zugang gebraucht, weil ich am Anfang, als sich das für mich eröffnet hat, aufgrund einer traumatischen Erfahrung, habe ich am Anfang gedacht, das kann nicht sein. Das kann ich nicht glauben, ja. Also wieso wissen das nicht mehr Menschen? Auch Epigenetik, ja. Warum wissen davon nicht mehr Menschen? Warum wissen nicht mehr Menschen, dass bis zu 7 Generationen zurück, es ist in unserem Nervensystem auch die Mutter, das Nervensystem der Mutter wird übertragen. Und wie, was die Mutter erlebt, während wir im Mutterleib sind oder schon vor und während der Empfängnis, also ich finde das absolut abgefahren, ja. Und warum sprechen da nicht mehr Menschen drüber? Und du bist ja Ärztin. Das heißt, für mich hast du halt da auch nochmal einen wichtigen Credibility-Marker, weißt du, weil das ist nicht so, weil sind wir mal ehrlich, ne? In der Spiritualität kommen einem gerne auch mal so Walla-Walla-Leute entgegen, ne? Die, also ich liebe die, verstehe mich nicht falsch, ne? Aber so die sagen, ich habe das in einem Urlaub gechannelt, ja. Und ich denke mir mal so, cool. Aber können wir das auch bitte wissenschaftlich belegen?
Ja. Genau. Und das ist, das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich mag es, ich verstehe genau, was du meinst mit der Spiriblase und Szene und so, und dass es oft halt den Boden verloren hat auch, und dass natürlich dadurch auch diese ganze Szene ganz schnell in den Verruf kommt, ja. Nur tatsächlich, gerade in der schamanischen Heilkunst, wie gesagt, da ich sehr nah bin, das ist die erdgebundenste spirituelle Heilkunst, die es gibt, ja. Ich bin da ganz verliebt immer wieder, was da möglich ist. Und natürlich durch diese lange medizinische Ausbildung im klassischen Kontext haben sich ganz andere Dinge zusammengefügt in mir, ne? Das ist ganz klar. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich mache seit 30 Jahren nichts anderes, als in dieser Heilblase zu sein mit allen Facetten. Das ist natürlich, kann man ein Leben lang drin verbringen.
Also auch als Heilende sozusagen. Kann man das auch?
Genau. Als Selbstheilende, es ist immer, ne, man macht es ja für sich selber letztendlich. Ne? Da muss man einfach auch ehrlich zu sich sein. Und je mehr man da gegangen ist, desto mehr kann man den Raum natürlich auch für andere aufmachen. Ne?
Ja, ich sage immer so schön, ich kann so tief mit meinen Kunden arbeiten, weil ich selber bereit bin, so tief zu schauen. Ne? Und mich da auch immer wieder rein zu begeben und auch immer wieder in so Prozessen zu sein. Und weil es ist ja, und das ist zum Beispiel auch so eine Herangehensweise, die hatte ich am Anfang auch sehr ausgeprägt, dieses, wenn ich eine Sache geheilt habe, dann ist alles anders, ja. Und so ist es ja nicht. Ja, ist auch nicht linear, ne? Ist auch nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Und genau, und da auch zu wissen, dass wir alle Menschen sind in ihren Prozessen und dass es Zeiten gibt, in denen es auch im eigenen Kontext mal wieder in die tiefere Sphäre reingeht und was Neues bewegt werden will und dass wir da nie fertig sind, ja. Also, ne, weil manche denken ja so, ja, die hat das alles schon für sich geklärt oder so. Nee, es gibt vielleicht die Ebene, die sich anders, die tiefer ist oder woanders oder so, aber wir bleiben ja drin. Ich denke, bis der Deckel wieder fällt, wenn wir die Tür aufgemacht haben, ist das ein Lebensweg.
Ja. Und ich habe mittlerweile auch für mich verstanden, dass das etwas ist, was auch Teil, also Teil meines, also Teil einer Seele ist, die reinkarniert wird auf der Erde, die als Mensch kommt sozusagen. Das ist halt, wir wollen uns entwickeln. Wir wollen nicht gleich bleiben, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe früher immer auf Postkarten geschrieben oder auf Geburtstagskarten. Bleib genauso, wie du bist, weil genau so bist du genau richtig, ja. Und da habe ich mich auch immer gefreut, wenn ich solche Karten gekriegt habe, ja. Und heute denke ich mir, um Himmels Willen bloß nicht, ja. Also.
Nee, bitte nicht.
Nee, bitte nicht. Aber das ist total spannend, ne? Also, wo kommt denn so eine Formulierung auch her, ne? Also, dass wir uns eigentlich nicht wünschen, dass sich irgendwas verändert, aber dass das doch unser Teil unseres Mensch, unserer menschlichen Erfahrung ist es, uns zu entwickeln.
Ja, genau. Wenn ich so denke, dann wäre ja der nächste Spruch auf so einer Karte sowas eher so wie, ich liebe dich so, wie du bist und bin gespannt, was sich noch entwickelt. So.
Ja, ja, genau. Genau. Genau, irgendwie so, ne? Das ist ja auch voll schön. Naja, und im Business-Kontext ist es halt so, da würde ich gerne auch nochmal nach reingehen. Grundsätzlich, viele haben ja das, die Herausforderung damit, so People-Pleaser zu sein, ne? Also so dieses, ich will immer von allen gemocht werden, ich möchte nicht zu sehr anecken, ist vor allem auf Social Media sich zu zeigen, zu polarisieren oder auch, wie gesagt, anzuecken. Ich sage immer so schön, wer keine Ecken und Kanten zeigt, an dem können Menschen nicht hängen bleiben, aber ist in unserem Kollektiv, auch für Frauen, gar nicht so einfach. Was ist da so dein Blick darauf?
Ja, super. Denn da sind wir gleich wieder bei dem, wo befinde ich mich in meinem Körper, in mir und wie authentisch bin ich? Und wenn wir von diesem unterhalb des Zwerchfells sprechen und runterkommen und da sein und den Schattenthemen, die dabei sind, ja, den schmerzhaften Aspekten unseres Selbst. Und wenn wir das integriert haben, kommen wir automatisch zu Ecken und Kanten. Dann bleibt uns gar nichts mehr übrig. Und das schafft natürlich eine große Freiheit in uns, wenn wir einfach mit dem da sein können und wissen, ja, okay, die oder der mag mich nicht so und der findet es komisch, was ich rede, aber ist mir egal, weil das, was ich mache, damit gehe ich raus und damit bin ich da. Und da kommen natürlich die Menschen, die damit in Resonanz gehen. Also auch das, dieses, ich setze mich in eine goldene Kugel und bin freundlich zu allen und hoffe, dass ich somit gut durchs Leben komme, ja, ist zwar eine Variante, aber hält auf Dauer nicht, weil es erstens langweilig ist und zweitens man sich selber dabei total verliert.
Ja.
Und verleugnet, ja. Und wie du das auch sagst, ein Freund von mir hat auch immer jahrelang gesagt, Ilona, wenn du Ecken und Kanten hast, bist du richtig. So. Und das muss man erstmal, okay, weil ich war über zig Jahre sehr diplomatisch, sehr hilfsbereit. Sehr, das kann ich immer noch sein, aber ich habe heute die Wahl, ja. Kann immer, aber früher war ich es grundsätzlich. So. Ja. Und das ist aufopferungsvoll und selbstverleugnend, ja. Und es ist so schön zu wissen, ja, das kann ich mit der Nicole, nee, da brauche ich die gar nicht fragen, da haut die mir sonst was um die Ohren, anstatt irgendwie, ach, von der kriege ich immer eine nette Antwort.
Das hört sich jetzt so an, als wäre ich so unnett, ne? Also, aber ich bin ja grundsätzlich.
Ich hätte den Namen auch Ilona sagen können. Also das brauche ich mit der Ilona gar nicht kommen. So, da wird die mir eher sagen, spinnst du, ja?
Ja.
So, und das finde ich mittlerweile gut, weil es eine große Freiheit schafft. So, und die Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. So.
Jetzt möchte ich nochmal ganz gerne mit dir, ich könnte mit dir noch Stunden reden, wir reden schon fast 40 Minuten. Also, krass. So ein geiles Interview. Ich würde gerne mit dir nochmal auf die Rollenbilder kommen. Männlein und Weiblein, weil, also wie gesagt, ich bin ja so ein Spezialist, ne? Wenn ich dann solche Sachen höre oder gehört habe in der Vergangenheit, denke ich mir immer so, ja, aber es gibt ja Menschen, die sind super erfolgreich und die befassen sich nicht damit. Also meine Eltern zum Beispiel waren super erfolgreich, mein Vater beispielsweise. Und meine Mutter auch, also gemeinsam, die waren Unternehmer und die sind sehr, sehr weit gekommen aufgrund ihrer Traumatisierung. Weiß ich heute, ne? Aber das ist ja ein irrer Motor, also wirklich ein irrer Motor. Es sind jetzt im Prinzip zwei Fragen. Also der eine ist einmal zu sagen, also das mal so ein bisschen zu beleuchten, kann ich es auch schaffen, ohne mir das anzuschauen und was sind die Konsequenzen davon?
Mhm.
Und auf der anderen Seite natürlich auch so die Prägungen von Mann und Frau.
Mhm. Also kannst auch erfolgreich werden oder finanziell erfolgreich werden, ohne dir das anzugucken. Aber als du es gerade ausgesprochen hast, habe ich gedacht, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch und es kostet zu viel Kraft. So. Und dann kann es gut sein, dass Menschen in diesem Erfolg dann irgendwann einen Punkt erreichen, wo sie trotz des Erfolges, und das kennen wir auch zuhauf, einfach nur leer sind. Und der Unterschied dazu ist, dass wenn wir es aus einer inneren Fülle heraus machen, der Erfolg sich einfach gut anfühlt. Und es gibt ja Millionen von reichen Menschen, die einfach sehr, sehr unglücklich sind.
Mhm.
Ja?
Leider, ja.
Und da ist es aus einem Mangel entstanden und aus einer Kompensation und nicht aus einer inneren Fülle. Und das ist der wesentliche Unterschied, denke ich, dass wir heute die Chance haben, wenn wir uns da auf den Weg machen, in dieses Empfangen zu kommen und auch aus diesem Hustle raus, da wo du die Menschen begleitest, ja, die dann irgendwie 60, 70 Stunden Wochen haben, und zwar tolle Umsätze oder so, aber kein Privatleben, unglücklich sind und am Burnout entlang schlittern und
Kinder anschreien und so weiter.
Hm. Kinder, genau. Der Unterschied, also der Aspekt zwischen Mann und Frau ist, finde ich, ganz spannend, auch in der jetzigen Zeit, weil sich ja gerade gefühlt für mich oder auch was ich in den sozialen Medien mitbekomme, viel bewegt in den Themen Weiblichkeit oder auch Hexenwunde oder Feminine Divine oder Hingabe. Also, dass diese Bewegung von Postkriegstrauma und Patriarchat in eine Emanzipation geführt hat, die die Frau zum halben Mann gemacht hat, die auch dachte, ich muss ganz viel leisten. Und wir jetzt aber dahin kommen können, wie sieht das denn aus, wenn wir es ein Female Leadership daraus machen und mehr der Hingabe und der inneren Führung folgen. Und das hat ja eine ganz andere Qualität. Ja. Um dann ins Empfangen zu kommen und mit diesen Mitteln, die uns dann zur Verfügung stellen, schöne Dinge zu machen. Ne?
Ja.
Also es ist, ich finde zurzeit die Thematik, was hat das Patriarchat mit uns gemacht? Wo hat das hingeführt? Gerade in Bezug auch auf die alten Bundesländer. Wenn wir uns angucken, Frauen müssen fragen, wenn sie einen Führerschein machen wollen oder arbeiten gehen wollen oder so. Ich bin ja nun aktuell in den neuen Bundesländern lebend. Da gibt's andere Themen. Da wird zwar immer drauf gepocht, dass die Frauen und die Männer so gleich sich gegenüberstanden. Gleichzeitig finde ich, ist da ganz viel Weichheit verloren gegangen und Mütter haben ihre Kinder mit 3 Monaten in die Kinderkrippe gegeben und so, das kann man auch alles mal hinterfragen. So, ja, insofern, wir Frauen sind aktuell in einer Zeit, wo es darum geht, uns zu verbinden, uns gegenseitig zu bereichern. Und zu verschenken, um etwas Neues zu schaffen, was es in der Form, ich denke, was Fülle und Weiblichkeit angeht, auch vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben hat. Und deshalb entstehen so Events wie der Woman Empowerment Day.
Ja, 100%. Ja. Und ich sage immer so schön, weißt du, wenn weil ich sehe das halt auch immer, ich bin ja auch, am Ende des Tages hat jede Frau, die ein Geschäft führt, das von irgendeinem Mann gelernt. Und auch im Business Coaching, wenn ich das jetzt mal auf meine Nische beziehe, es gibt so viele Frauen, die dann mit Weiblichkeit werben. Aber am Ende des Tages ist es doch Bro-Marketing, was dahinter steht. Und die hasseln trotzdem wie die Wilden. Also ich hab wirklich viel Einblick in wirklich viele Businesses. Und ich muss echt sagen, ich finde das, ich wünsche mir, ich habe gerade mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, die hat zu mir gesagt, Nicole, das, was du vorhast, das, worauf du zuarbeitest, das halte ich für unmöglich. Und ich sagte ja, worum es da im Kontext geht. Es ist so, dass ich zu ihr gesagt habe, dass ich daran glaube, dass ich mit einer 25-Stunden-Woche 5 Millionen Euro Umsatz machen kann in meinem Business. Und nicht mit der Brechstange und nicht in den nächsten 2 Wochen, aber ich arbeite darauf zu. Das ist sozusagen mein Ziel, das Beispiel zu sein, dass das möglich ist. Und sie hat dann echt eiskalt gesagt, sie hält das für unmöglich. Und sie ist schon sehr erfolgreich. Sie ist deutlich, deutlich erfolgreicher als ich. Und sie sagt, keine Chance. Und es ist schön, dass wie du das eben gesagt hast, mit dem wir sind halbe Männer geworden. Ich finde ja, wir sind die besseren Männer im Business-Kontext, ja. Aber wichtig wäre ja wirklich, diese weiblichen Qualitäten mit den männlichen zusammenzubringen, um dann halt einen Einklang auch zu schaffen. Und das in, also gemeinsam sozusagen mit, also miteinander zu verbinden, weil wir ja beides einfach in uns haben, ist ja einfach so, ne?
Ja.
Und was hältst du davon? Glaubst du, das ist möglich?
Ja. Also ich finde.
Ja.
Ja, wieso denn nicht? Also ich würde,
cool.
Wenn ich das andere höre von der Frau, mit der du gesprochen hast und wo du jetzt sagst, die ist da gerade im Moment erfolgreicher, lalala, und sie sagt, das ist nicht möglich, so unmöglich, dann denke ich nur, ja, aber ist ja ihre Begrenzung.
Mhm.
Ja. So.
Ja. Ich glaube, sie würde sich aber das wünschen,
dich,
ne?
Also sie würde. Ja, aber für dich scheint es ja möglich zu sein. Also indem du es denkst, gibt's doch, ne? Indem wir es denken können, ist es möglich.
Mhm. Mhm.
Und doch, Nicole. Ich halte dich im Auge.
Ja, also es ist immer so, also ich, weißt du, es ist so viele, also wie gesagt, das ist alles sehr maskulin, finde ich, diese ganze Businesswelt. Und wenn du mal welche hast, die über weibliche Qualitäten sprechen, dann landen wir gerne in der Walla Walla-Ecke oder in dem jetzt andere Extrem, ne? Also es ist nur noch empfangen und nur noch und nicht tun, sondern und ich finde halt, es gehört einfach zusammen.
Es ist beides zusammen. Und spannend finde ich, ich bin in so einer anderen kleinen Community, da sprechen wir über die Ökonomie der Liebe. Das ist so eine Zukunftsvision von, wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, was schafft sich, wenn die Ökonomie aus der Liebe gespeist wird? Und da ist auch ein ganz toller Arzt mit dabei, der hat im Berliner Raum die erste Klinik, in der auch Meditation und Yoga und so als Therapiemittel in der psychosomatischen Tagesklinik auch mit anerkannt ist und. Und er will die Liebe wieder und die Spiritualität in die Medizin wiederbringen. Ne? Hat lange in Indien gelebt und wir haben uns so über Ausbildung gesprochen und es ging um irgendwie, von wem lerne ich noch was? Auf diesem seelischen Weg auch. Ne? Es geht ja immer wieder bei mir natürlich um tiefe seelische Wege auch. Und ich habe zu ihm gesagt, ich lerne nicht mehr von einem Mann.
Mhm.
Ich lerne nicht mehr von einem Mann. So. Und wenn ich diese ganzen Business-Events und sonst wie sehe und sehe, dass da irgendwie 10 Männergesichter sind und dann wird Laura Marlina Seiler noch mit hingesetzt, damit es eine Frau da gibt und vielleicht noch irgendeine andere tolle Frau, ne? Also hier Stefanie Stahl zum Beispiel. So, dann denke ich, genau. Und da werden dann schnell mal 2 Frauen dazwischen gesetzt, damit es nicht nur Männer sind. Aber zu so einem Event, was soll ich da? Was soll ich da? Und er sagte dann, das ist interessant, weil in Indien die ganz hohen Priester und Eingeweihten und so, es gibt ein Stadium bei ihnen, in dem sie sagen, ich lerne nicht mehr von einem Mann. Dann gehen selbst die Männer nur noch zu Frauen, weil sie die Mysterien des Lebens natürlich durch Gebären, die Nähe zu Tod und Leben, durch dem, dass wir Kinder kriegen, da kommt ein Mann nicht hin. Und das ist nicht despektierlich, sondern die Mysterien des Lebens liegen im Schoße der Frau und nicht beim Mann.
Ja. Mega gut.
So.
Ilona, was kannst du, wenn jetzt jemand sagt, okay, alles klar, ich habe verstanden, ich darf mich mit ein paar anderen Themen auch noch auseinandersetzen. Wo oder wie fängt irgendjemand an? Wie und wo? Was ist?
Ganz einfach sage ich immer, nimm dir die Fotos von deinen Vorfahren, nimm dir die Fotos von deinen Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und guck dir die mal an. Und was fühlst du, wenn du die anguckst? Und denk mal über deren Leben nach. Was haben die entbehrt? Und wir sind aus ihnen entstanden und unser Land ist aus ihnen entstanden, weil sie es wieder aufgebaut haben. Und wir stehen auf ihren Schultern. Sie haben ganz viel geopfert und durchgehalten, damit wir heute so leben können. Und da ein Gefühl zu bekommen, dass vielleicht die Großmutter ja als Kind auch mal Träume hatte und vielleicht heiraten wollte und Tänzerin werden wollte und so. Und dann kam der Krieg und dann war sie alleinerziehend und hat sich so durchgekämpft mit 3 bis 5 Kindern. Was das bedeutet? Und da in eine innere Dankbarkeit und Verbindung auch zu kommen, das macht nämlich gleich demütig. Und Demütig und Dankbarkeit sind große Fülle-Aspekte in uns, ja, dem Leben gegenüber. Und da erstmal in Kontakt zu kommen. So kann man zum Beispiel anfangen.
Gut. Richtig, richtig gut. Und jetzt abschließend gerne noch, teil doch, wo oder wie man dich oder mit dir in Verbindung treten kann, wie man mehr über deine Arbeit erfahren kann. Weil du hast von Genesis am Anfang gesprochen. Was ist das? Ist das ein Programm? Ist das ein Angebot, das du hast? Was machst du da mit den Leuten?
Genau. Das heißt, Soul Genesis habe ich es genannt, weil ich saß mal in der Vorlesung hier Medizin und dann hat der Prof uns erzählt, Genesis, ne, kommt Ursprung aus dem Griechischen. Und wenn wir jemandem eine gute Genesung wünschen, wünschen wir ihm halt zurück zu seinem Ursprung zu kommen. Und deshalb heißt mein Weg Soul Genesis. Es geht um die seelische Rückverbindung und verkörperte Transformation, dass wir also da reinkommen. Und man kann gerne über meine Homepage Kontakt zu mir aufnehmen, ein Erstgespräch buchen und ich biete entweder online 1:1 Begleitungen an oder die Menschen kommen zu mir nach Weimar vor Ort und wir machen eine intensive Tage. Es gibt eine Soul Genesis Ausbildung ab September diesen Jahres, 3-4 Wochenenden bis 2027. Also kann mich jeder gerne anschreiben oder Erstgespräch buchen, ist immer das Schönste. Da sitzen wir schön zusammen und gucken, wie fühlt sich's an und was ist der nächste Schritt. Ja.
Mega gut. Also wie gesagt, Ilona, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst. Das habe ich irgendwie schon gedacht, als wir angefangen haben, weil ich selten so lange rede in Interviews, beziehungsweise auch zuhöre und reden lasse und so weiter. Also ich finde, es ist so ein unglaublich wichtiges Thema. Und wenn du jetzt hier zugehört hast und hast, wie gesagt, für dich unglaublich viel mitnehmen können, so wie ich gerade, obwohl wir uns schon so lange unterhalten haben, dann teil doch bitte die Podcast-Folge mit deiner Community. Verlink Ilona und mich. Ilona, dich findet man auch bei Instagram, ne, als Dr. Ilona Schönwald, und mich natürlich auch, um zu zeigen, dass wir einfach mit unserer Arbeit dir halt auch weiterhelfen konnten. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus und danke, dass du heute reingeschalten hast. Und ich möchte dir ganz gerne das letzte Wort geben. Also, dass du noch einmal für dich, was auch immer jetzt für dich präsent ist, hier mit den Hörerinnen und Hörern teilst.
Ja, ich sag gerne, dass wenn du fühlst, dass es da, das ist in der Regel bei vielen Menschen so. Ne? Es gibt immer wieder so Zeiten im Leben, da denke ich, ich müsste eigentlich mal losgehen und da was machen, da liegt was drunter und dann kommt vielleicht der Sommer und die Sommerferien, dann ist es wieder weg so und dann kommt es wieder in den Herbst und Winter rein und dann wird es mal wieder brenzlig. Und so, wenn es das gibt oder schon über Jahrzehnte das Gefühl von, die Melancholie und die Schwere ist eigentlich wie normal für mich, ja, oder ich kann meinen Platz im Leben nicht einnehmen. Wenn es das gibt und es ist zu einem Normal geworden, dann geh los, um es zu ändern, weil von alleine ändert sich das nicht. Und wir brauchen Menschen, die diesen Weg kennen. Wir brauchen Menschen, egal was wir machen, und dann auch aus dem Traumatischen rauszukommen, zu sagen, ich mach's alleine, weil viele haben auch schon ganz viele Bücher gelesen, aber das bringt nicht in der Tiefe, die Schrauben zu verändern. So, und dann sage ich, nicht mehr warten und losgehen.
Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Vielen Dank, Nicole.
Personal Branding war gestern. Um in Zukunft, in Zeiten von KI, wirklich dir konstante 50.000 Euro Umsatzmonate ohne Burnout und Hustle aufzubauen, braucht es etwas komplett anderes. Du bist längst erfolgreich. Du setzt um, du gehst raus, die 100.000 Euro Umsatzmarke im Jahr liegt hinter dir und doch spürst du, da geht noch mehr. Du postest, weil man posten sollte. Du launchst, weil du launchen musst, um den nächsten Umsatz zu machen. Du wirst gehört, aber noch nicht wirklich gesehen. Es ist Zeit, dass du die Frau wirst, an der niemand mehr vorbeikommt, die deine Industrie, deine Nische anführt und wie ein Leuchtturm heraussticht aus der Masse, statt nur zu folgen. In der Business Icon Mastermind wirst du von einer unter vielen zur absolut gefragten Business-Ikone in deiner Nische. Ob Bühnen, Bestseller oder konstante 50.000 Euro Monatsumsätze, alles mit Leichtigkeit, ohne Burnout und Hustle. Die Business Icon Mastermind ist ein 6-monatiger High-Level-Raum für ambitionierte Unternehmerinnen, die von mittelmäßigem Erfolg zur Business-Ikone aufsteigen. Kein weiterer Kurs, kein Abarbeiten, sondern eine tiefe Transformation, klare Entscheidungen, sichtbare Resultate. In absoluter Sisterhood und mit persönlicher, individueller und tiefer Begleitung von mir persönlich. Die Business Icon Mastermind ist keine Wissensvermittlung. Es ist eine Prozessbegleitung, dass du in deine volle Größe trittst. Aus einer Haltung der erfolgreichen Unternehmerin heraus vollkommen verkörperst, wofür du hier auf diesem Planeten bist. Wenn du nämlich spürst, dass du noch nicht einmal angefangen hast, obwohl du von außen betrachtet schon ziemlich erfolgreich wirkst, dann kann ich dir sagen, ist die Business Icon Mastermind dein absoluter Quantensprung. Wenn du jetzt sagst, Nicole, ich bin jetzt bereit, genau da reinzugehen, ich bin jetzt bereit, genau in diese Größe zu treten, dann schick mir eine DM bei Instagram mit dem Wort Mastermind und lass uns gemeinsam aus dir eine gefragte, unübersehbare, omnipräsente Business-Ikone in deiner Industrie und Nische machen. Ich freue mich auf dich.